Einen schönen guten Abend wünsche ich. Schön, dass wir wieder hier zusammengekommen sind. Heute mit dem dritten Abend, mit dem dritten Thema unserer Serie Unglaublich und heute mit dem Untertitel Gott rettet mich. Und das ist ja schon so ein bisschen ein Thema, das ist nicht unbedingt das Allerangenehmste. So, Gott liebt mich, das ist toll, da geht es um Liebe und Gefühle und jeder fühlt sich angenommen. Also dieses Thema Gott rettet mich, das spricht ja gleichzeitig auch von so einer Not, die da ist, damit überhaupt eine Rettung nötig ist. Und deshalb unternehme ich heute Abend den Versuch, was zu vermitteln, was gar nicht so leicht rüberzubringen ist. Weil wenn es um Sachen geht, die nicht so einfach sind, ist es immer schwierig, wie bringe ich es jetzt rüber? Und vor allem in so einer kurzen Zeit, deshalb müsste ich mich schon ein bisschen im Vorfeld entschuldigen, so einen Versuch zu unternehmen, in so einer kurzen Zeit so ein Thema anzusprechen. Und es erinnert mich an eine nette kleine Anekdote, die ich hier zum Anfang als Erklärung bringen möchte, von einem Mann, der alleinstehend gelebt hat, sich noch um seine ältere Mutter gekümmert hat und um die Katze der Mutter. So, das war die Konstellation. Die drei haben zusammengelebt als kleine Familie, die ältere Mutter und der alleinstehende Sohn und eben diese Katze. Und irgendwann hat dieser junge oder mittlerweile schon ältere Mann beschlossen, er geht auf eine Reise, er macht sich auf für ein paar Wochen durch die Welt zu reisen. Aber er war ja für seine Mutter verantwortlich, sich ein bisschen um sie zu kümmern und auch die Katze noch mitzupflegen. Und dann hat er einen guten Freund von sich gefragt und hat: Könntest du 2 Wochen einfach ein bisschen für meine Mutter da sein, für sie einkaufen gehen und für die Katze ein bisschen auch noch was kaufen und sich um die kümmern? Und dieser Freund hat gesagt: Ja, klar, das mache ich gerne, ich kümmere mich da gern drum. Und so ist dieser Mann dann losgezogen auf seine Reise und nach ein paar Tagen bekommt er nur eine kurze Textnachricht aufs Handy und sagt: Deine Katze ist gestorben. Und die Katze, die war jetzt für ihn nicht nur wie so ein, keine Ahnung, ein Huhn oder sowas. Und es war ein Familienmitglied, die hat er zugehört, die hat er geliebt. Und seine Mutter natürlich, die hat diese Katze auch ganz innig geliebt. Und hat gesagt: Ich kann jetzt nicht einfach wegbleiben von meiner Reise. Das geht nicht. Meine Mutter, die vermisst die Katze. Und die muss wenigstens ordentlich beerdigt werden, die kleine Katze. So ist er dann zurückgegangen zu seiner Mutter und hat sich um die Katze gekümmert, seine Mutter getröstet. Und dann ist er zu seinem Freund gegangen und hat gesagt: Mensch, warum hast du diese Nachricht so herzlos rübergebracht? Das hättest du auch ein bisschen runterbrechen können. Nicht alles auf einmal. Du hättest zuerst schreiben können: Du, deine Katze, sie ist aufs Dach geklettert und will nicht mehr runterkommen. Und dann einen Tag später hättest du schreiben können: Die Katze ist runtergefallen und hat sich verletzt und ist jetzt beim Tierarzt. Und einen Tag später, am dritten Tag, hättest du schreiben können: Es tut mir leid von Herzen, aber der Tierarzt konnte der Katze nicht mehr helfen. Die Katze ist gestorben. Du hättest es in mehrere Teile einteilen können, nicht alles auf einmal. Dieser Freund hat Reue beteuert und gesagt: Es tut mir leid, ich hoffe, es gibt kein nächstes Mal, aber es tut mir leid, ich würde es gern anders machen. Und so zieht dieser Mann dann wieder seines Weges, geht wieder zurück zu seiner Reise und ein paar Tage später bekommt er wieder eine kurze Textnachricht und diesmal steht drin: Deine Mutter ist aufs Dach geklettert und will nicht mehr runterkommen. Deshalb entschuldige ich mich, wenn ich in einer halben Stunde so ein Thema um unsere Rettung und auch das Problem ansprechen will, das in einem kurzen Abend rüberzubringen. Ich gebe mir Mühe, es trotzdem taktvoll zu machen. Wir sind am dritten Abend unseres dritten Teil auch des Glaubensbekenntnisses. Und hier wird über Jesus gesprochen, in dem apostolischen Glaubensbekenntnis, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Und das ist ja so eine Kernwahrheit des christlichen Glaubens, dass Jesus für uns gestorben ist, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist, dass er unsere Schuld getragen hat. Ich möchte es auf eine der zentralsten Bibelstellen mal zurückführen, die viele von uns vielleicht auch auswendig kennen, aus Johannes 3, Vers 16. Ist den vielen wahrscheinlich bekannt. Und hier heißt es: Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass es einen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Ich möchte in ein paar Momenten noch auf diesen Vers weiter eingehen und ich möchte noch einen kleinen Exkurs machen, wie gestern auch, ein kleines bisschen eine wissenschaftliche Frage in den Raum stellen, nicht so lang wie gestern, aber trotzdem eine kleine Frage in den Raum stellen, weil wir Deutsche, wir schaffen das ja ganz gern, uns selbst mit unserem Verstand im Weg zu stehen. Weil wir so viel wissen und so viel gehört haben, stehen solche Fragen im Raum, die uns vom Glauben abhalten. Weil wir denken, es ist unwissenschaftlich, es ist widerlegt worden, es ist ja gar nicht belegbar. Und deshalb möchte ich eine kleine Frage in den Raum stellen, nämlich die Frage, hat Jesus überhaupt gelebt? Ist es überhaupt historisch nachvollziehbar? Oder ist es nur was, was wir eben als Gläubige behaupten? Oder gibt es tatsächlich historische Quellen dazu? Nun, ganz kleiner Exkurs mal in so ein paar Quellen außerhalb von der Bibel. Da gibt es nämlich tatsächlich Hinweise. Es ist eben nicht nur im Neuen Testament, sondern auch andere Leute haben über Jesus geschrieben. Einfach ein paar kurze Beispiele dazu. Überwiegend von Gegnern von Jesus. Also nicht gläubige Leute, sondern Leute, die gegen Jesus waren und trotzdem über ihn geschrieben haben. Ein Beispiel ist zum Beispiel Flavius Josephus, er ist selber Pharisäer, Mitglied von der Sekte, hat auch um die Zeit um Jesus gelebt. Und er erwähnt zum Beispiel Jakobus, den Bruder von Jesus. Und wenn jemand den Bruder von Jesus erwähnt, dann ist damit auch so ein bisschen rauszuhören, dass auch Jesus selber existiert hat, sonst hätte er keinen Bruder gehabt. Das klingt schon mal relativ logisch. Oder Tacitus, der große Geschichtsschreiber, er erwähnt auch, dass Jesus unter Pontius Pilatus hingerichtet worden ist. Und er als Geschichtsschreiber, er war auf der Seite der römischen Besatzungsmacht und damit auch ein Gegner von Jesus. Und trotzdem schreibt er über ihn. Dann gibt es Pinius, der Jüngere. Er war Statthalter in Bithynien zu der Zeit. Und er schreibt hier an den Kaiser und fragt ihn, wie er mit den Christen umgehen soll, wie er die loswerden soll. Das heißt, er schreibt um das Jahr 110 nach Christus, schreibt er schon über Jesus. Und es sind alles Gegner von Jesus. Und niemand von denen hat irgendwie angezweifelt, dass Jesus gelebt hat. Also von den zeitgenössischen Quellen, die wir kennen, um die Zeit um Jesus, hat niemand das angezweifelt, dass Jesus gelebt hat. Die Encyclopædia Britannica hat es so schön zusammengefasst, eine britische Enzyklopädie. Und hier heißt es, diese unabhängigen Berichte beweisen, dass in alter Zeit nicht einmal die Gegner des Christentums die Geschichtlichkeit Jesu bezweifelten. Und jetzt haben viele von uns solche halbwissenschaftlichen Berichte gelesen in irgendwelchen Journalen und Zeitschriften, wo irgendwelche Journalisten dann ohne Theologiestudium oder ohne die Bibel gelesen zu haben, dann über Jesus schreiben und sagen, dass es ihn gar nicht gab, dass er gar nicht gelebt hat und irgendwie so ein paar Texte zusammenkopieren. Und dann kommen ja manchmal sehr absurde Sachen dabei raus. Und ein nettes Fundstück habe ich mal im Fokus entdeckt. Und da wurde ein offener Brief veröffentlicht, den jemand geschrieben hat an eins dieser Magazine. Ich glaube, es war Stern oder Spiegel, wo mal wieder widerlegt wurde, dass Jesus gelebt hat. Und ich fand es so nett, wie er es auf den Punkt gebracht hat. Und er hat geschrieben zu dem etwas widersprüchlichen Bericht, hat gesagt, seit ihrem Bericht über Jesus weiß ich zwei Dinge über ihn. Erstens, er hat niemals gelebt. Zweitens, er hatte Brüder und Schwestern. Und neben diesen außerbiblischen Quellen, die ich gerade erwähnt habe, gibt es natürlich das Neue Testament. Und viele Leute sagen, ja, das kannst du nicht ernst nehmen, weil das waren ja gläubige Leute. Die waren ja nicht objektiv, die das geschrieben haben. Deshalb kannst du das Neue Testament gar nicht als Quelle nehmen. Aber lass mich mal kurz einen Vergleich bringen. Denken Sie mal 4 Jahre zurück. Wir schauen die WM an, wir sind im Halbfinale, Deutschland spielt gegen Brasilien. Und es war ja schon ein historisches Ereignis damals vor 4 Jahren. Viele haben es nachverfolgt. Und stellen Sie vor, Sie waren jetzt überzeugter Fan und Anhänger und Jünger der brasilianischen Mannschaft. Und Sie sind überzeugt, dass die brasilianische Mannschaft die beste Mannschaft auf der ganzen Welt ist. Und dann gehen sie in dieses Spiel rein, sitzen im Stadion und sehen dann das 0:1, das 0:2, das 0:3, das 4., 5., 6., 7. Tor, was Deutschland damals auf grandiose Art und Weise gegen Brasilien dann gewonnen hat, 7:1. Die Brasilianer da zerstört in ihrem eigenen Stadion. Und dann sind sie überzeugte Jünger von der brasilianischen Mannschaft, die haben noch die brasilianischen Farben im Gesicht. Und trotzdem würden sie wahrscheinlich hinterher schreiben, okay, ich muss mir eingestehen, die deutsche Mannschaft ist einfach besser. Und jetzt könnte man ihnen natürlich unterstellen, ja, ja, der ist ja nicht mehr objektiv, weil der glaubt ja, dass die deutsche Mannschaft tatsächlich besser ist. Aber könnte es sein, dass dieser Mensch, der das jetzt schreibt, der einen Bericht schreibt, was erlebt hat und was gesehen hat, was ihn überzeugt hat? Könnte es sein, dass es bei den Schreibern vom Neuen Testament genau das Gleiche war? Dass das Leute waren, die vorher ja Jesus ja noch gar nicht gekannt haben, aber dadurch, dass sie ihn kennengelernt haben, dass sie sein Leben mitbekommen haben, dass sie über ihn nachgeforscht und geschrieben haben, dass sie durch diesen Prozess selber alle zum Glauben gekommen sind, dass alle, die es unternommen haben, über Jesus zu schreiben, so davon überzeugt wurden, dass Jesus gelebt hat, dass er real war, dass alle Schreiber selber zum Glauben gekommen sind an Jesus? Könnte das sein? Ich bin fest davon überzeugt, dass die Tatsache, dass Jesus wirklich historisch gelebt hat, auf dieser Erde eben nicht nur so ein Glaubensding ist, dass das die Grundlage ist, auch davon, dass wir über Jesus sprechen, dass wir von ihm reden und dass wir an ihn glauben. Ich möchte zurück mit Ihnen zu Johannes 3, Vers 16. Ich möchte ihn noch einmal vorlesen, einfach mit diesem kleinen Hintergrund zu wissen, selbst Historiker sagen, dass dieser Jesus tatsächlich gelebt hat. Und hier heißt es, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der in ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Jetzt ist schon die Frage, wie wichtig ist denn diese Botschaft für Leute, die Jesus noch gar nicht kennen? Ist es wirklich was Zentrales für mich, der ich Jesus jetzt noch nicht so in dieser Form kenne? Ich habe mal böse Zungen sagen hören, dass die Christen sind so genauso wie die Kommunisten. Die haben zwar nichts, aber sogar das wollen sie noch mit dir teilen. Ist es wirklich so was Zentrales, diese Botschaft, dass Jesus gestorben ist, dass er Schuld auf uns genommen hat? Ich möchte mal drei ganz wesentliche Begriffe heute Abend in den Mittelpunkt stellen, die für jeden von uns wichtig sind und die ganz viel mit dieser zentralen Botschaft zu tun haben. Das erste ist Liebe, der zweite Begriff ist Schuld und der dritte Begriff ist Gerechtigkeit. Liebe, Schuld und Gerechtigkeit. Um die drei zentralen Begriffe geht es im Evangelium. Um die drei zentralen Begriffe geht es, wenn wir anschauen, warum und wozu Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Ich möchte mal ein bisschen über Schuld reden. Ein kleiner Definitionsversuch, was ist Schuld? Ich habe einen Satz gefunden, Schuld ist unerfüllte Verantwortung. Schuld ist unerfüllte Verantwortung. Wenn ich an jemandem schuldig werde, dann habe ich mich unverantwortlich verhalten. Ich habe meine Verantwortung nicht wahrgenommen, die andere Person zu schätzen und zu ehren und respektvoll umzugehen. Wenn ich ihnen was schulde, dann bin ich verantwortlich, ihnen was zu geben. Dann habe ich nicht verantwortungsvoll mit diesem Gegenstand gehandelt, den ich ihnen schulde. Zum Beispiel habe ich nicht verantwortungsvoll mit meinem Geld Haus gehalten. Deshalb schulde ich ihnen jetzt was. Das heißt, Schuld ist unerfüllte Verantwortung. Und wenn wir uns mal anschauen, was macht es denn mit unserem Leben, wenn wir Schuld mit uns rumtragen, möchte ich einmal behaupten, dass Schuld, mit der wir nicht richtig umgehen, die wir einfach ignorieren, die wir versuchen zu unterdrücken, dass uns Schuld krank macht. Schuld, die nicht vergeben ist, die nicht aus der Welt geschaffen wird, macht uns krank. Und Psychologen versuchen ja das Thema immer wieder zu vermeiden oder auch Philosophen versuchen sich da irgendwie ein bisschen drum rumzuwinden, von Schuld zu reden. Und in den letzten Jahren ist ein Begriff entstanden in der Psychologie, nämlich die moralische Verletzung. Man redet nicht mehr von Schuld, man redet von einer moralischen Verletzung. Wenn zum Beispiel ein Soldat im Krieg jemand umgebracht hat und jetzt unter Schuldkomplexen leidet, weil er was getan hat, was nicht mit seinen Werten und seinem Gewissen zu vereinbaren war, dann sagen Psychiater heutzutage, naja, der hat jetzt eine moralische Verletzung erlitten. Da redet man gar nicht mehr von Schuld, das will man ja gar nicht hören. Man versucht es irgendwie in psychologische, nette Begriffe reinzupacken, damit man ja nicht über Schuld reden muss. Und ich habe in einem Buch über Wehrmedizin, also Medizin für Soldaten, habe ich was sehr Interessantes gelesen, wo geschrieben wird auch über moralische Verletzungen. Was passiert, wenn Soldaten aus dem Krieg zurückkommen und unter so einer moralischen Verletzung leiden? Und hier heißt es, nicht verarbeitete moralische Verletzungen wiederum können zu Phänomenen wie Schuldgefühlen oder Scham beitragen, aber auch autodestruktive Prozesse wie Suchtverhalten oder Suizidalität fördern. Das heißt nichts anderes, dass als wenn Leute so eine moralische Verletzung erlitten haben, dass sie anfangen, suchtkrank zu werden, dass sie sogar mit Selbstmordgedanken spielen, weil sie Schuld auf sie geladen haben. Ein Psychologe würde sagen, ist moralisch verletzt, aber rein praktisch ist Schuld tatsächlich objektiv da. Das ist natürlich ein ganz krasses Beispiel. Ich glaube, die meisten von uns haben jetzt noch nicht so viele Leute umgebracht. Aber Schuld ist ja was, was nicht unbedingt nur damit anfängt, dass ich jemand ermorde oder umbringe. Schuld ist ja was, was wir in ganz vielen anderen Lebensbereichen auch sehen. Und ich möchte ein bisschen heikles Thema ansprechen, nämlich Abtreibungen. Ich möchte auf niemanden mit dem Finger zeigen. Vielleicht hat die eine oder andere Frau hier im Raum aus einer ganz großen Not und vielleicht auch mit viel Druck von außen tatsächlich selber mal ein Kind abgetrieben. Ich möchte mit niemand irgendwie hier niemanden stigmatisieren oder irgendwie nochmal drauf zeigen. Ich möchte vielmehr ein bisschen Ausweg aus der ganzen Situation zeigen. Und ich habe eine Rede gehört von Professor Dr. Paltowska und sie schreibt als Psychiaterin über Frauen, die selber abgetrieben haben und wie sehr sie darunter leiden. Und sie sagt, vom psychiatrischen Standpunkt aus zeigen alle Frauen, die aus sozialen Aspekten heraus die Schwangerschaft abgebrochen haben, eine depressive, ängstliche Reaktion. Das ist eine Reaktion auf Schuld. Wenn ich ein Leben beende, das gerade erst am Entstehen ist, dann habe ich Schuld. Und dann kommen lauter solche Konsequenzen, die Frauen erleben, dass sie schon während der Abtreibungsvorbereitung sich gar nicht mehr damit beschäftigen wollen, das einfach nur ausblenden wollen und es danach so schnell wie irgend möglich wieder vergessen wollen. Und trotzdem, ganz viele werden danach depressiv, haben Schuldbewusstsein ihr Leben lang, werden aggressiv gegen sich selber, gegen den Vater des Kindes, gegen die ganze Welt, haben dauernde Persönlichkeitsstörungen oder eben krankhafte Zustände, wie bei anderen Erkrankungen des Gehirns. Oft lebenslange Schuldgefühle. Das passiert, wenn Schuld unbehandelt ist. Wenn nicht damit umgegangen ist, wenn es kein Ventil gibt, wo die Schuld irgendwie wieder raus kann, sondern wenn ich einfach versuche, das zu ignorieren, dann macht uns Schuld krank. Und wir lernen das ja schon mit den ganz kleinen Kindern. Wir bringen ihnen von Anfang an bei, dass Schuld irgendwie weg muss. Wenn ein kleines Kind ein anderes Kind im Kindergarten schlägt, dann sage ich ihm, jetzt entschuldig dich doch mal bei ihm. Entschuldig ihn dich doch, dass du das andere Kind geschlagen hast. Und dieses Wort Entschuldigung, da ist diese Vorsilbe ent drin und das Wort Schuld. Und die Vorsilbe ent drückt immer aus, dass was weggenommen wird. Oder dass jemand von der Sache befreit wird. Zum Beispiel bei einer Enteignung, da wird mein Eigentum weggenommen. Bei einer Enthüllung wird eine Hülle weggenommen. Bei der Entspannung wird die Spannung weggenommen. So auch bei einer Entschuldigung, da nehme ich jemand anders die Schuld weg. Ich erfrage ihn, sage, ich habe Schuld auf mich geladen, kannst du sie wieder von mir wegnehmen? Das tun wir mit einer Entschuldigung. Wir lernen schon ganz früh bei kleinen Kindern, dass wir mit Schuld auf eine sinnvolle Art und Weise umgehen müssen. Und wir lernen dann später auch in unserem Rechtssystem, dass Schuld immer nach Gerechtigkeit ruft. Dass Schuld und Gerechtigkeit immer zusammengehören. Wir haben irgendwie ganz tief in uns drin diesen Wunsch, wenn Schuld da ist, dann muss was ausgeglichen werden. Dann muss was wiederhergestellt werden. Und der Täter, der muss bestraft werden. Oder es muss eben vergeben werden. Aber wenn wir wissen, dass Schuld da ist, dann lernen wir schon von klein auf. Wir müssen irgendwie damit umgehen. Wir müssen das nicht einfach ignorieren, sondern wir müssen lernen, Schuld in unserem Leben zu behandeln und für Gerechtigkeit zu sorgen. Aber oft ist es ja so, dass wir Schuld schon gar nicht mehr wahrnehmen, weil wir einfach Sachen schon so gewohnt sind, in so einem Lebensstil drin sind, dass wir Schuld gar nicht mehr wahrnehmen. Am Anfang schlägt vielleicht noch unser Gewissen an, am Anfang haben wir noch ein schlechtes Gefühl, aber nach einer Weile stellt sich auch dieses schlechte Gewissen dann ein. Ich habe mal von einem Ureinwohner von Nordamerika gehört und er hat so ein bisschen über das Gewissen gesprochen. Und er hat ein ganz nettes Bild gebraucht und hat gesagt, in mir drin ist so ein kleines dreieckiges Ding. Und immer, wenn ich anfange, etwas Falsches zu tun, dann fängt sich dieses dreieckige Ding in mir drin und es fängt an, sich zu drehen. Und die Kanten, die sind scharf und es tut mir weh. Aber wenn ich dann fortfahre, Schlechtes zu tun, dann werden diese Kanten irgendwann mal stumpf und es tut immer weniger weh, bis zu dem Punkt, dass dieses Dreieck nur noch ein Kreis ist und ich nichts mehr spüre, wenn ich Falsches tue. Mit Schuld ist es ganz oft genauso, dass wir, wenn wir sie lang genug ignorieren, dann macht sie uns vielleicht krank, aber wir nehmen sie nicht mehr wahr. Jesus selber hat mal diesen Standard und diese Wahrnehmung von Schuld auf ein ganz anderes Level gebracht. Weil viele von uns denken, ja, wir sind ja gute Menschen, ich habe jetzt niemand umgebracht, allzu viel geklaut habe ich auch nicht. Eigentlich bin ich doch ein guter Mensch. Eigentlich muss doch Gott eigentlich ganz glücklich sein. Er muss doch stolz auf mich sein. Ich bin doch so ein Prachtkerl. Ich habe so wenig Falsches gemacht. Gott muss doch eigentlich ganz glücklich mit mir sein. Aber Jesus war dann mal ganz böse und hat es mal so ein bisschen zerlegt, auch mit den religiösen Leuten seiner Zeit, mit den religiösen Profis, mit den sogenannten Pharisäern, mit dieser Religionspartei, die religiösen Hardliner seiner Zeit. Und mit ihnen ist er ein bisschen ins Gericht gegangen. Und in Matthäus 5, also im ersten Buch vom Neuen Testament, ist die sogenannte Bergpredigt überliefert. Und ich möchte ein paar Verse daraus vorlesen aus Matthäus 5, wo Jesus mal ein bisschen unsere moralischen Standards zerlegt und mal fragt, hey, wie ist es denn mit unserer Schuld? Sind wir alle unbeschriebene Blätter und es vielleicht so ein paar kleine Details, über die Gott schon wegschaut? Oder ist Gottes Standard eben doch ein ganz anderer? Matthäus 5, ab Vers oder ab Satz 21. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, du sollst nicht töten. Wer einen Mord begeht, wird verurteilt. Also er zitiert hier das Alte Testament, das Gesetz, das Mose schon aufgeschrieben hat. Und er fügt da noch was hinzu und sagt, ich aber sage euch, schon der nur zornig auf jemanden ist, wird verurteilt. Schon mal zornig gewesen? Wer zu seinem Freund sagt, du Dummkopf, den erwartet das Gericht. Schon mal sowas gesagt? Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Wieder ein Zitat aus dem Alten Testament und Jesus geht noch mal ein Level höher und sagt, ich aber sage euch, wer eine Frau auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat in seinem Herzen schon die Ehe mit ihr gebrochen. Jetzt mal so unter uns Männern. Also ich glaube nicht, dass es dir jemand gibt, so, ich bin unschuldig. Da merken wir alle, dass die Standards, die Jesus hat, viel, viel höher sind als das, was wir uns manchmal als gut bürgerlich und als moralisch normal irgendwie vorstellen. Die Standards Gottes sind viel, viel höher als das, was wir uns vorstellen können. Und Jesus sagt eigentlich nichts anderes, als dass kein einziger von uns dazu in der Lage ist, Gottes Gesetz perfekt zu befolgen. Niemand. Er sagt, wir sind alle schuldig geworden vor Gott. Und sie sagen ja, auf der menschlichen Ebene kriegen wir das ja irgendwie hin. Ich kann jemand anders um Vergebung bitten, wenn ich an ihm schuldig geworden bin. Ich kann fragen, bitte entschuldige mich. Wir haben unser Gerichtssystem, was Leute dann auch in größeren Level für Gerechtigkeit sorgt, wo Menschen dann auch hier in die Justizvollzugsanstalt gebracht werden, ins Gefängnis gebracht werden, um dann für Gerechtigkeit zu sorgen. Das heißt, auf der menschlichen Ebene, da haben wir schon unsere Lösung gefunden. Aber was passiert, wenn ich auf der göttlichen Ebene schuldig geworden bin? Wenn ich vor Gott schuldig geworden bin, was tue ich dann? Da hilft mir eben keine, Göt- keine menschliche Instanz, kein Gericht und kein Richter dieser Welt kann mir da weiterhelfen. Was mache ich denn dann? Und interessanterweise denken ja viele, wenn es um Gottes Gerechtigkeit geht, dass die ganz anders funktioniert. Die denken dann, naja, ich habe ja so viel Gutes gemacht in meinem Leben, das wird ja schon die paar schlechten Sachen schon auswiegen. Ich habe so viel Gutes gemacht, mich so viel um andere gekümmert, dass ich hier mal gelogen habe. Also das fällt doch nicht mehr ins Gewicht. Und das ist eine Art von Gerechtigkeit, die auf menschlicher Ebene sehr, sehr merkwürdig wirkt. Stellen Sie sich jetzt mal vor, die meisten von Ihnen haben von Mutter Teresa mal gehört. Mutter Teresa ist sicherlich für viele so das Innenbild von jemand, der sich wirklich von ganzem Herzen mit seinem ganzen Leben für andere Menschen hingibt. Die hat Waisenhäuser gebaut, sich um die Kranken gekümmert und wirklich richtig viel auch in die Armen investiert. Also wenn es jemand gibt, der wahrscheinlich ein bisschen mehr Gutes getan hat als Sie, dann ist es wahrscheinlich Mutter Teresa. Und jetzt stellen Sie sich vor, Mutter Teresa kommt hier vorbei und klaut, sieht irgendwo einen schönen Mercedes, ein ganz neues Modell und denkt so, Mensch, der gefällt mir. Sie bricht die Tür auf von diesem Mercedes, schließt die Zündung kurz und fährt weg. Leider im nächsten Ortteil, hier in Willich, wird sie von der Polizei festgehalten. Sie kommt vor Gericht und wird angeklagt. Die Anklage wird natürlich verlesen, dass sie diesen Mercedes geklaut hat, dass sie gestohlen hat. Und jetzt würde Mutter Teresa mal so reagieren, wie viele von uns denken, dass wir das mit Gott tun könnten. Stellen Sie sich vor, Mutter Teresa steht jetzt auf und sagt, wissen Sie was, ich habe so viel Gutes getan in meinem Leben. Ich habe Waisenhäuser gebaut, ich habe mich um die Armen gekümmert, ich habe die Kranken gepflegt. Also da kann doch ein Mercedes nicht mehr ins Gewicht fallen. Den können Sie doch unter den Teppich kehren, nur weil ich mal Mercedes geklaut habe. Ich glaube, jeder Richter in unserem deutschen Rechtssystem würde sagen, es ist ja schön und gut, dass Sie so viel Schönes und Gutes gemacht haben, aber deshalb sind Sie nicht hier. Sie sind gerade hier, weil Sie den Mercedes geklaut haben. Und in unserem Rechtsverständnis kann ich eben nicht Gutes mit Schlechten ausgleichen oder Schlechtes mit Gutem ausgleichen. Für jede Tat, wo ich verantwortungslos gehandelt habe, wo ich Schuld auf mich geladen habe, da muss Gerechtigkeit her, da muss ein Ausgleich her, da muss Gerechtigkeit geschaffen werden. Und wenn wir jetzt von Jesus reden, da kommen diese drei zentralen Begriffe zusammen. Gerechtigkeit, Schuld und Liebe. Oft denken wir ja, Gerechtigkeit ist irgendwie so was Liebloses, aber das hat ganz viel auch mit Liebe zu tun. Und ich möchte Sie mit reinnehmen in die biblische Lösung des Problems. Was passiert mit meiner Schuld vor Gott? Wo geht die denn hin? Wie kann ich irgendwann eines Tages auch mal vor Gott stehen und sagen, ich habe keine Schuld? Ich bin gerecht gesprochen. Ich möchte mit Ihnen zurück ins Alte Testament. Ein paar hundert Jahre vor Jesus möchte ich mit Ihnen hingehen zu einem Mann, der hieß Jesaja. Jesaja war vom Beruf, wenn man so will, war Prophet. Er hat vor allem Sachen geschrieben über die Zukunft, die Gott ihm offenbart hat. Schon mehrere hundert Jahre im Voraus, bevor Jesus gelebt hat, hat Jesaja über Jesus geschrieben. Und er schreibt über seine Aufgabe, wie er sich um das Problem der Schuld der Welt gekümmert hat. Hier im 53. Kapitel schreibt dann Jesaja. Er schreibt über Jesus. Er wurde verachtet, von allen gemieden, von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hätte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesaja packt dieses sehr zentrale Thema von Stellvertretung an. dass Simon eine Person Schuld hat, aber die andere Person diese Schuld auf sich nimmt. Dass diese Schuld eben nicht einfach nur unter den Teppich gekehrt werden kann, sondern dass es tatsächlich diese Schuld und diese Gerechtigkeit, dass die zusammengehören und dass Schuld beseitigt werden muss. Dass Schuld einfach nicht ignoriert werden kann. Und viele sagen, ja, Gott kann doch einfach so vergeben. Warum kehrt er das nicht einfach unter den Teppich? Er ist doch Gott. Er kann doch Schuld einfach verschwinden lassen. Das wäre doch gar kein Problem für Gott. Warum muss es sein, dieses schreckliche Ereignis, dass Gott einen Menschen leiden lässt auf schreckliche Art und Weise? Dass Gott selber Mensch wird und leidet? Er hat doch einfach die ganze Schuld einfach unter den Teppich kehren können. Die Frage ist, warum hat er es nicht getan? Warum musste diese schreckliche Hinrichtung damals in Golgatha sein? Ich möchte Ihnen zum Schluss eine Geschichte erzählen, die diese drei Begriffe Schuld, Gerechtigkeit und Liebe wunderbar vereint und so die ganze Theologie, die wir haben, dieses ganze Glaubensbekenntnis vom Kreuz in eine Geschichte packt. Und sie wird uns überliefert von einem Nationalökonom namens Wilhelm Roscher oder wie auch ausgesprochen wird, aus dem Kaukasus. Und er beschreibt die Geschichte von einem Mann namens Schamül. Und Schamül war ein Stammesfürst im Kaukasus. Und er hat natürlich, wie viele andere Fürsten seiner Zeit, er hat Gesetze erlassen, er hat Regeln erlassen. Er hat dafür gesorgt, dass Recht und Ordnung in seinem Verantwortungsbereich herrscht. Und unter anderem hat er ein Gesetz erlassen, dass niemand was von der Beute oder von diesen Nahrungsvorräten von diesem Stamm stehlen darf. Und er hat auch eine Strafe angekündigt und hat gesagt, falls doch irgendjemand was davon stiehlt, falls irgendjemand sich anmaßt, ohne meine Erlaubnis was zu nehmen, dann wird diese Person mit 100 Knutenhieben bestraft. Eine ganz klare Ansage, das Volk wusste davon, jedem war es bekannt, dass auf diese Art von Schuld, dass darauf eine Strafe folgt. Und es ging auch mehrere Monate lang, ging das richtig gut. Niemand hat sich auch nur getraut, da was anzutasten. Jeder wusste, 100 Knutenhiebe, das ist schon unheimlich schmerzhaft. Und die älteren Leute wussten, 100 Knutenhiebe sind nicht nur schmerzhaft, die sind tödlich für mich. Nach vielen Monaten kam dann einer der Soldaten, kam zu Schamül und hat gesagt, Schamül, wir haben ein Problem. Jemand hat was von unserer Beute, von unseren Nahrungsvorräten gestohlen. Und der Schamüle wurde richtig wütend und hat gesagt, wie? Ich habe doch gerade erst ein Gesetz erlassen, ich habe Strafen angedroht. Wer traut sich von unseren Vorräten was zu stehlen? Bringt mir diese Person und ich werde sie öffentlich bestrafen vor dem ganzen Volk. Und so haben sich die Soldaten aufgemacht und versucht rauszufinden, wer der Schuldige war. Sie haben das ganze Dorf durchsucht, überall gefragt, wer hat was gesehen, wer kann das nachvollziehen, wer weiß was davon. Und nach vielen Tagen kam einer von den Soldaten zurück zum Schamül und hat gesagt, wir haben den Schuldigen gefunden. Der Schamül war glücklich, hat gesagt, ja klar, super, dann können wir den jetzt ja bestrafen. Bringt ihn öffentlich her, morgen zum öffentlichen Versammlungsplatz. Dort wird die Strafe vollstreckt und jeder wird sehen, dass keiner sich trauen darf, unsere Gesetze zu übertreten. Der Soldat hat gesagt, Schamül, du willst nicht wissen, wer es ist. Er hat gesagt, wie, ich will es nicht wissen. Ich habe euch gefragt, den zu holen, ihr habt es rausgefunden, ich habe ein Gesetz erlassen, ich will wissen, wer es war und ich will, dass er bestraft wird. Der Soldat sagt dem Schamül, es war deine eigene Mutter. Jetzt war Schamül im ganz großen Dilemma. Auf der einen Seite hat er gerade eine Ansage gemacht, das ganze Volk wusste, dass wenn jemand was stiehlt, dass er bestraft wird, 100 Knutenhiebe. Der wusste, er musste es durchziehen, er hat kaum eine andere Wahl, außer sein ganzer Stamm nimmt ihn nicht mehr ernst und sie hören nicht mehr auf ihn. Der Stamm versinkt im Chaos, weil keiner mehr die Gesetze achtet, weil sie sagen, ja, der Schamül, die ganzen Gesetze, die sind zwar da auf dem Papier, aber ernst nehmen tut ja sowieso niemand. Guck mal, seine Mutter, der hat ja vergeben. Mir vergibt er ja vielleicht auch. Aber auf der anderen Seite, neben der Tatsache, dass die Gerechtigkeit wahren musste und mit dieser Schuld umgehen musste, war eben seine Mutter auf der anderen Seite, die er von ganzem Herzen geliebt hat, der nichts Böses tun konnte und von der er gewusst hat, dass sie so alt ist, dass sie das nicht überleben wird. Es war ein Dilemma. Schuld, Gerechtigkeit und Liebe. Alles in einer Situation. Wie hätten sie gehandelt? Ihrer eigenen Mutter? Schamühl hat sich ein paar Tage Bedenkzeit genommen und dann öffentlich verkündet und hat gesagt, okay, das Urteil, es muss vollstreckt werden. Der ganze Stamm wurde versammelt zu diesem öffentlichen Versammlungsplatz, der ein Hinrichtungsplatz hätte werden können an diesem Tag. Die Mutter, sie war festgekettet an einem Pflock mittendrin. Das ganze Volk hat zugeschaut und ein Soldat stand da mit der Knute in der Hand. Und Schamühl hat gesagt, vollstreckt das Urteil. Und dieser Soldat erhebt den Stock hoch und Schamühl schreit, stopp! Sie fragen sich, was ist denn jetzt los? Wir warten auf das Urteil, deshalb sind wir zusammengekommen. Jetzt bricht das Ganze ab und Schamühl steht auf, er legt seinen Mantel ab und er kniet sich über seine Mutter und steht zwischen dem Soldaten und seiner Mutter und sagt, okay, und jetzt vollstreckt das Urteil. Und der Soldat schlägt einen Schlag nach dem anderen und jeder Schlag geht auf dem Rücken von Schamühl nieder. Und das ganze Volk, der ganze Stamm kann nur mit Erstaunen zuschauen, was da gerade passiert. Und allen wird klar, der Schamühl, der nimmt seine Gesetze ernst. Da wird keine Ausnahme gemacht. Jede Strafe wird vollstreckt, die er angekündigt hat. Aber auf der anderen Seite haben die Leute auch gesehen, dass der Schamühl seine Mutter von ganzem Herzen liebt, dass er nichts zulassen will, was sie irgendwie schadet. Und oft, wenn ich Menschen diese Geschichte erzähle, frage ich, kannst du dir vorstellen, dass es jemand gibt, der vor Gott für dich den Rücken hingehalten hat, dass du nicht bestraft werden musst? Die meisten Menschen, mit denen ich die Geschichte erzähle, sagen, ja, das muss dann wahrscheinlich was, das muss das mit Jesus gewesen sein. Darum ging es, deshalb ist Jesus selber ans Kreuz gegangen, damit unsere Schuld aus der Welt geschaffen wird, dass wir nicht mehr damit leben müssen und dass wir eines Tages auch vor Gott stehen können und sagen, meine Schuld ist vergeben, ich brauche keine Strafe, mir ist vergeben worden. Und auch dieses Erlebnis zu haben hier in unserem Leben, wenn wir schon unter Schuld leiden, dass wir sie aus der Welt schaffen können, dass wir nicht mehr mit Schuldgefühlen leben müssen, sondern wissen, Gott hat mir vergeben. Gott selber hat diese Schuld aus der Welt geschaffen. Er ist dafür ans Kreuz gegangen. Ich möchte Sie heute Abend einladen, Ihre Schuld ans Kreuz zu bringen. Vielleicht war das für den einen oder anderen zum ersten Mal diese Erkenntnis, warum hat es Jesus eigentlich getan? Warum war das nötig? Warum dieses ganze, dieses Riesending, was aussieht wie so ein göttlicher Betriebsunfall, hätte es denn wirklich sein müssen? Dann zu erkennen, da steht ein Plan Gottes dahinter. Schon von Anbeginn der Welt hat Gott geplant, auf diese Art und Weise unsere Schuld aus der Welt zu schaffen und ans Kreuz zu tragen. Deshalb möchte ich Sie heute Abend einladen, wenn Sie wollen, mit mir zusammen unsere Schuld zum Kreuz zu bringen und es in einem Gebet zum Ausdruck zu bringen. Können wir die Folie kurz anwerfen? Ich möchte niemand überfallen mit diesem Gebet. Ich möchte es ankündigen und kurz erzählen, was auf Sie zukommt. Niemand hier wird zu irgendwas gezwungen, irgendwas zu beten oder zu sagen, was er nicht will. Im christlichen Glauben, da geht es um Freiwilligkeit und nicht um Druck und nicht um Zwang. Und dieses Gebet, es drückt einfach genau das aus, nämlich eine Reaktion auf das, was wir gehört haben. Zu sagen, Jesus, ich habe es verstanden, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Ich glaube das in meinem Herzen und ich möchte auch meine Schuld, ich möchte sie bei dir ablegen. Ich möchte sie ans Kreuz bringen. Ich möchte auch meine Schuldgefühle loswerden. Nicht nur die Schuld, sondern auch meine Schuldgefühle und die Depression und was vielleicht alles bei Ihnen im Leben als Folge der Schuld da ist. Ich möchte sie vor dich bringen. Und ich möchte dich auch um Vergebung bitten, da wo ich ohne dich gelebt habe. Die Bibel sagt auch, allein die Tatsache, dass wir versuchen, ein Leben ohne Gott zu leben, da werden wir schuldig. Ich möchte das Gebet einmal vorlesen. Und dann, wenn Sie wollen, können wir es alle zusammen mal lesen. Sie können das laut oder leise tun. Sie müssen das auch nicht mitbeten, niemand zwingt Sie dazu. Aber wenn Sie sagen, ich möchte diese Entscheidung treffen, meine Schuld ans Kreuz zu bringen, dann möchte ich Sie einladen. Ich lese das Gebet jetzt einfach mal vor, damit Sie wissen, was auf Sie zukommt. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du lebst. Ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir, dass du meine Schuld getragen hast. Bitte vergib mir, wo ich ohne dich gelebt habe und schuldig geworden bin. Von heute an will ich dir nachfolgen. Sei du mein Herr und mein Gott. Das ist so das Gebet, was ich mit Ihnen gerne zusammen beten würde. Es ist ein Gebet, auch sich selber Gott zu weihen und Gott hinzugeben und zu sagen, ja, mein Leben, es gehört von jetzt an auch Gott. Es liegt in Gottes Händen. Ich möchte mich auf Gottes Führung verlassen, auch für die Zukunft. Auch selber nicht weiterhin ständig Schuld auf mich zu laden, sondern Gottes Kraft auch einzuladen und Gottes Hilfe auch in mein Leben zu rufen, dass er mich begleitet, dass er mich führt, eben nicht in Schuld zu leben, sondern Leben zu leben, was Gottes Standards auch entspricht. Und wenn Sie wollen, können Sie es einfach laut oder leise mit mir zusammen sprechen. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du lebst. Ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir, dass du meine Schuld getragen hast. Bitte vergib mir, wo ich ohne dich gelebt habe und schuldig geworden bin. Von heute an will ich dir nachfolgen. Sei du mein Herr und mein Gott. Amen.